RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwertes an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts begrüßt, wonach hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abgeschoben werden dürfen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, der Supreme Court habe die Entscheidungen unterer Instanzen zu Recht gestoppt. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Israels Verteidigungsminister Katz hat Forderungen nach einem Palästinenserstaat deutlich zurückgewiesen. Bei einem Besuch im besetzten Westjordanland sagte er, man werde auf dem Boden einen jüdisch-israelischen Staat errichten. Falls andere Länder einen Palästinenserstaat anerkennen sollten, stehe dies nur auf dem Papier und dieses Papier werde auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Frankreichs Präsident Macron hatte zuvor die Schaffung eines palästinensischen Staates als moralische Pflicht und politische Notwendigkeit bezeichnet. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hineingefunden hat. Die deutsche Mannschaft hat damit das Final Four der Nations League Ende des Jahres erreicht und sich 5 Wochen vor dem ersten EM-Spiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz sehr viel Selbstvertrauen geholt.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber ganz im Süden, meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter. Abseits der Küste 22 bis maximal 32 Grad. Es wird gleich 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst noch eine kurze Gefahrenmitteilung für die A17 südlich von Pirna zwischen der Abfahrt Pirna und der Abfahrt Baretal. Da brennt es in der Nähe der Autobahn. Eventuell müssen Sie dort mit Rauch und einer gewissen Sichtbehinderung rechnen. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Düren und Langerwehe nach einem Unfall gesperrt. Die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt ist zwischen Heidelberg-Schwetzingen und Dossenheim nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Willkommen. Wir blicken jetzt auf das Wirtschaftsprogramm der Bundesregierung. Das wurde ja am Mittwoch nach dem Koalitionsausschuss vorgestellt. Es beinhaltet zahlreiche Sondermaßnahmen und ein Sofortprogramm. Steuersenkungen, Investitionsanreize und einfache Regeln für die Wirtschaft. Meine Kollegin Nina Zimmermann hat darüber mit der Ökonomin Veronika Grimm gesprochen. Sie kritisiert das ganze Programm und ist seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft, den wir alle als sogenannten Rat der Wirtschaftsweisen kennen. Die erste Frage an Veronika Grimm war, sind Wahlgeschenke in diesem Sofortprogramm enthalten und für wen?
Ja, man hat ja in dem Sondierungspapier vor den Koalitionsverhandlungen schon versprochen, den Umsatzsteuersatz auf die Gastronomie zu senken, Agrardieselsubventionen zu verteilen und die Mütterrente auszuweiten. Und das sind natürlich kostspielige Maßnahmen in einer Zeit, in der wir uns solche Wahlgeschenke eigentlich gar nicht leisten können, weil ja das Land in einer Wachstumsschwäche ist und wirklich wieder auf den Wachstumskurs kommen muss.
Also ist das alles Sätzen 6 oder finden Sie in diesem Sofortprogramm im Denken der neuen Regierung auch was Gutes, was Tragfähiges?
Ja, es gibt einige gute Ansätze. Das reicht natürlich noch nicht, aber die Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, die Absenkung der Stromsteuer, das sind zielführende Maßnahmen. Auch das Handels- und Investitionsabkommen mit Ländern weltweit schneller vorangetrieben werden sollen, das ist sicherlich genau der richtige Weg. Und auch die Vorsätze zur Beschleunigung etwa von Genehmigungsverfahren. Das ist eine Richtung, in die man gehen muss, aber es ist natürlich zu hoffen, dass man hier Erfolg hat, weil das wurde natürlich von allen Vorgängerregierungen schon versucht. Nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.
Ist denn grundsätzlich dann Ihre größte Kritik, dass man sagt, ja, selbst wenn ihr auf der einen Seite was versprecht, die Einnahmenseite, die stimmt nicht mehr, weil ihr gleichzeitig eben mit der Mütterrente auch große Löcher reißt?
Ja, das Land ist ja seit Jahren in einer schweren Strukturkrise und eigentlich braucht es Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen strukturell verbessern und auch die immer weiter steigenden Sozialausgaben dämpfen. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass die Sozialausgaben stärker ansteigen als unsere Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das geht auf Dauer nicht gut. Man hat sich da durchgehangelt eine ganze Zeit lang und die Friedensdividende aufgebraucht, also relativ niedrige Verteidigungsausgaben genutzt, um in die sozialen Sicherungssysteme mehr Geld zu kanalisieren. Das geht jetzt aber nicht mehr. Jetzt macht man das aktuell über Verschuldung, dass man sich diese Spielräume schafft. Aber das ist natürlich auch nicht auf Dauer durchzuhalten. Hier muss es Strukturreformen geben und die werden in diesem Sondierungspapier überhaupt nicht angegangen.
Also wenn Sie jetzt den Gegenvorschlag machen, was müsste passieren? Wie sollten diese Strukturreformen ausschauen, damit Deutschland tatsächlich wirtschaftlich in Schwung kommt?
Ja, eine ganz große Lücke klafft bei der notwendigen Reform der sozialen Sicherungssysteme, also Rentenreformen und eine Reform der Pflegeversicherung. Auch im Gesundheitssystem werden essentiell, um die Tragfähigkeit dieser Systeme wiederherzustellen. Und die Maßnahmen sind seit langem bekannt. Also die Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung, Anstieg der Bestandsrenten mit dem Preis statt dem Lohnniveau, also um da den Kostenanstieg zu dämpfen und die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Alles drei macht man nicht und macht stattdessen Maßnahmen, die entweder die Kosten steigen oder die eigentlich nur Luftnummern sind, wie die Integration der Beamten in die Rentenversicherung, was vorgeschlagen wurde. Das dämpft natürlich die Kosten überhaupt nicht, sondern generiert nur umfangreiche gesellschaftliche Diskussionen, aber löst das Tragfähigkeitsproblem der Rentenversicherung eben nicht. Und da muss man dringend umsteuern.
Jetzt sind Regierungen bei uns auf Zeit gewählt. 4 Jahre hat man in der Regel. Und danach schielt man ja auch schon wieder auf Wählerstimmen, was so manche unpopuläre Entscheidung auf die lange Bank auch schiebt. Aber wie viel Zeit bleibt der Politik gerade überhaupt noch, um den Standort Deutschland wirklich zu stärken?
Ja, wir müssen uns eben klar machen, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben. Wir sehen ja eine Verschiebung der geopolitischen Ordnung, weil einfach die Bedeutung, auch die wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Industriestaaten relativ unbedeutender wird und die Schwellenländer, zum Beispiel China, wirtschaftlich erfolgreicher sind und deswegen auch Wirtschaftskraft erlangen. Wir müssen uns behaupten in dieser Welt. Und das tun wir nur, indem wir unser Wachstum zurückholen. Und dazu braucht es eine Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme, also ein Abbau der Kosten, des Kostenanstiegs und auch Abbau von Regulierung, Flexibilisierung an den Arbeitsmärkten und eine schnellere Senkung der Unternehmenssteuer, damit bei uns wieder das Wachstum dynamischer zurückkommt. Und ich glaube, wir haben da durchaus Zeitdruck, weil sowohl China als auch die USA uns einfach technologisch weit voraus sind in den entscheidenden Bereichen, die Wachstum bringen, nämlich bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung. Und da müssen wir den Anschluss in Europa finden. Sonst haben wir eben in Europa nicht nur ein Wachstumsproblem, nicht nur die sozialen Probleme, die daraus erwachsen, sondern eben auch ein Sicherheitsproblem.
Vielleicht noch das Stichwort Bürokratieabbau. Investieren soll ja einfacher, schneller und unbürokratischer werden, so verspricht es die Regierung. Dafür sollen bis zum Sommer Überarbeitungen bei Planungsbau, Umweltvergabe, Verfahrensrechten auf den Weg kommen. Heißt es denn, oder kommen, Frau Grimm, geht es denn damit zumindest in eine richtige Richtung? Oder läuft man vielleicht auch Gefahr, am Ende zu unbürokratisch zu werden und vielleicht auch Missbrauch zu fördern? Das kann ja auch eine Gefahr sein.
Ja, der Abbau von Bürokratie ist richtig und wichtig, aber es darf nicht dabei bleiben, nur die Verfahren zu verbessern und zu beschleunigen, sondern es muss auch wirklich zum Abbau von Regeln kommen, die uns entweder in unserer Innovationskraft einschränken, also den technologischen Fortschritt einbremsen. Das betrifft den Datenschutz, das betrifft auch Regelungen, die Fortschritte bei Gentechnik, Fortschritte zum Beispiel auch bei Nukleartechnik einbremsen und dazu führen, dass wir eben unser Potenzial nicht entfalten können. Und das betrifft andererseits eben redundante Gesetzgebung, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir haben die EU-Taxonomie, die ganz detailliert vorschreibt, wie Anlagen zu bauen und konfigurieren sind, die Technologien nachhaltig und nicht nachhaltig sortiert. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja den EU-Emissionshandel, der Stück für Stück die Emissionen zurückführt und diesen Druck aufbaut. Das heißt, solche redundante Gesetzgebung sollte man abbauen, damit wir eben die Transformation auch kostengünstiger vorantreiben können und all unser technologisches Potenzial auch ausnutzen können.
Das sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Gespräch mit meiner Kollegin Nina Zimmermann über das Sofortprogramm für die Wirtschaft der deutschen Bundesregierung. Es gab heute eine wichtige, für viele Menschen in den USA vermutlich auch dramatische Entscheidung. Der Supreme Court hat den Weg zu großen Abschiebungen freigemacht für eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe aus Lateinamerika. Das humanitäre Aufenthaltsrecht, das viele Menschen dort noch seit der Biden-Regierung genießen, es soll beendet werden. Darüber hat mein Kollege Carsten Fick in der ARD-Infonacht mit unserem Korrespondenten Samuel Jakisch in Washington getroffen und ihn zunächst gefragt, wie viele Menschen in den USA betroffen sind und wer.
In diesem Verfahren ging es um insgesamt 532.000 Menschen. Die sind aus vier bestimmten Ländern in die USA gekommen, und zwar aus Kuba, aus Haiti, Nicaragua und Venezuela. Das ist eine 500.000 Menschen, nicht besonders viel im Vergleich zu den ja mindestens 12 Millionen, die bereits in den USA ohne gültigen Aufenthaltsstatus leben. Diese Menschen sind meist schon sehr lange hier, haben Jobs, zahlen Steuern, haben Kinder bekommen, die eine US-Staatsbürgerschaft haben, und die sind ohnehin bereits permanent von Abschiebung bedroht. Diese jetzt zusätzliche 500.000 Menschen, die ist hingegen erst seit kurzem da aus eben diesen vier Ländern in die USA gekommen.
Wie war denn deren Status, der Aufenthaltsstatus bislang, und wer hat das ursprünglich so entschieden?
Diese Menschen hatten bisher ein humanitäres Aufenthaltsrecht, also der Staat weiß, dass sie zwar illegal ins Land gekommen sind, aber er schützt sie trotzdem vor einer Abschiebung, weil die Zustände in ihren Herkunftsländern sehr gravierend waren. Humanitäre Krisen, politische Instabilität oder auch eine zusammengebrochene Wirtschaft. Das ist eine Praxis, die hat Joe Biden eingeführt, also die Vorgängerregierung, also eine Art Aufenthaltsrecht auf Bewährung. Damit wollte er vor allem die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der mexikanischen Grenze absenken, indem er diesen legalen Weg schafft. Und die Republikanische Partei unter Donald Trump, die hat dagegen sehr heftig Wahlkampf gemacht.
Donald Trump hatte dieses Aufenthaltsrecht ja gleich nach seiner Wahl per Dekret aufgehoben. Dem widersprach dann ein Bundesgericht, und nun die höchste juristische Instanz, der Supreme Court, der gibt Trump sozusagen wieder Recht. Mit welcher Begründung?
Es kommt ein bisschen auf die Details an in diesem Verfahren. Der Supreme Court hat heute nicht in der Sache zum Aufenthaltsrecht entschieden, sondern erstmal über das Verfahren. Also die Regierung Trump hat das Recht, das exekutive Recht, dieses Gesetz ihres Vorgängers rückgängig zu machen und den Schutz dieser Menschen aufzuheben. Und zwar noch während in der Sache parallel Berufungsverfahren laufen in den unteren Instanzen. In denen geht es dann um die inhaltliche Bewertung, also ob es rechtmäßig ist, also ob es der Verfassung entspricht, der USA, diese Menschen abzuschieben angesichts der katastrophalen Situation in ihren Heimatländern, und zwar ohne die Einzelfallprüfung für jeden einzelnen Menschen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Das war die Begründung heute.
Welche Rolle spielt es da, dass der Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt ist?
Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Der Supreme Court ist ein sehr politischer Gerichtshof, die Richter von der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Und jetzt gerade gibt es eine konservative Mehrheit, die hat in den letzten Jahren mehrere solcher Urteile gefällt. Also Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt für Minderheiten, für Migranten, für unabhängige Behörden ohne Kontrolle aus dem Regierungsapparat. Und auch viele Urteile, die eben dem Präsidenten eine uneingeschränkte Befugnis erteilen, über den Regierungsapparat so zu bestimmen, ohne dass der Kongress zum Beispiel etwas mitzureden hat. Und dazu, in diese Kategorie, gehört auch das Urteil heute. Und deshalb ist das ein großer Erfolg für Donald Trump und für seine Befugnisse.
Welche Möglichkeiten haben die Betroffenen jetzt noch?
Die größte Hoffnung für diese Menschen sind jetzt die Entscheidungen der Berufungsgerichte. Also eigentlich ist die Rechtslage ja klar, keine Abschiebung ohne richterliche Anhörung, und zwar im Einzelfall. Und dieses Verfahren auch zu bekommen, dafür ist juristische Unterstützung sehr entscheidend. Die haben viele nicht. Manche können sie durch wohltätige Organisationen bekommen, aber viele trauen sich auch nicht mal, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist ihre Lage ziemlich prekär, weil die Behörden in den USA in letzter Zeit sehr häufig sehr schnell abgeschoben haben, ohne ein Gerichtsverfahren abzuwarten, einfach um Fakten zu schaffen.
Ein Erfolg für Donald Trump, sagten Sie eben. Welche Reaktionen gibt es außerdem von Regierungsseite, vielleicht auch von den Demokraten, vielleicht auch von anderen Organisationen?
Na, die ersten Reaktionen kamen erstmal aus dem Gerichtshof selbst, nämlich von den unterlegenen Richterinnen am selben Gerichtshof, also Ketanji Brown Jackson oder auch Sonia Sotomayor. Das sind liberale gesinnte Richterinnen, ernannt aus einer demokratischen Präsidentschaftszeit, und die schreiben, dass dieses Urteil ein unnötiges menschliches Leid verursacht habe. Das Gericht habe einen Fehler gemacht und einen irreparablen Schaden angerichtet. Viele Beobachter, auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen sehen jetzt vor allem die Gefahr, dass ähnliche Programme in den USA für Geflüchtete aus anderen Krisenländern in Gefahr sein könnte, zum Beispiel aus der Ukraine oder aus Afghanistan, dass diese Menschen dann ebenfalls in den USA nicht mehr sicher sind vor Abschiebungen.
Unser Korrespondent Samuel Jakisch war das aus Washington zur aktuellen Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den USA in Bezug auf neue mögliche Abschiebungen. Es ist 3.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
An diesem Sonntag wird in Polen ein neuer Präsident gewählt. Es ist eine Richtungswahl für das Land, denn dort hat der Präsident, anders als etwa in Deutschland, eine starke Stellung im politischen System. Zwei Kandidaten treten an. Der Pro-Europäer Rafał Trzaskowski, der dem derzeitigen Regierungslager unter Ministerpräsident Tusk angehört, und der nationalkonservative EU-Skeptiker Karol Nawrocki, der von der Peace-Partei unterstützt wird. Gewinnt er, dann könnte es schwer werden für Donald Tusk mit den geplanten Reformen in dem Land. Es könnte eine Pattsituation eintreten, auch ein vorzeitiges Ende der Regierung in Warschau wird von Beobachtern nicht ausgeschlossen. Beide Kandidaten liegen gleich auf. Unser Korrespondent Martin Adam über die Prognosen und die Auswirkungen dieser Wahl.
J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt, um bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung zu machen. Für Carol, also Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtspopulistischen Peace-Partei.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Kurz vor der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft kämpft Nawrocki um Stimmen. Vor allem um die knapp 15%, die in der ersten Runde an den rechtsextremen Sławomir Mentzen gegangen sind. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein zu Verhandlungen auf seinen YouTube-Kanal. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch einen drauf. Versprechen wir den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Auch Rafał Trzaskowski geht zu Mentzen. Der Warschauer Stadtpräsident und liberal-konservative Kandidat hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht auch er mehr Stimmen. Aber Trzaskowski unterschreibt nichts, verspricht aber eine harte Migrationspolitik und geht anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Der Versöhner, der Präsident für alle Polen will Trzaskowski sein. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben, als Boxer und Türsteher, auch als Zuhälter gearbeitet haben. Trzaskowski präsentiert sich als das Gegenteil. Wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und menschlichen Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Trzaskowski tritt an für die regierende Bürgerkoalition von Donald Tusk. Auch die anderen an der Regierung beteiligten proeuropäischen Parteien unterstützen ihn, aber für den Wahlsieg braucht Trzaskowski vor allem Nichtwähler. Viele sind beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben, weil sie enttäuscht sind von der Regierung, die kaum geliefert hat, auch aber eben nicht nur, weil der peace-nahe amtierende Präsident Duda Reformen blockiert. Also bittet Premier Tusk um Entschuldigung bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen. Entschuldigung, ja, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Ihr wartet auch auf das Wort bitte, das in der Politik selten vorkommt. Ja, ich bitte euch sehr, gebt uns Kraft, damit wir Polen ändern können, wie wir es versprochen haben. In den Umfragen stehen Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der PiS kommen auf jeden Fall.
Martin Adam war das aus Warschau.
Der Stichtag.
Heute, vor 150 Jahren, wurde der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Thomas Mann geboren. Katrin Krämer erinnert daran.
Mann, Mann, Mann. Der Schöpfer so monumentaler Werke wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Josef und seine Brüder. Der Literaturnobelpreisträger von 1929 hat so viele Facetten, dass jede Jubiläumschronik schnell an ihre Grenzen kommt. Immerhin kann man den roten Faden sehen, der sich durch Manns Leben zieht. Seine innere Zerrissenheit. Was sein literarisches Schaffen betrifft, leidet er gehörig an Selbstzweifeln. Auch sein Gefühlsleben reibt ihn auf. Immer wieder fühlt er sich von oft viel jüngeren Männern angezogen. Unter anderem beschreibt er die Qualen verbotener Sehnsüchte in seiner Novelle Tod in Venedig von 1912.
Später lag Taggio vom Bade ausruhend im Sand, gehüllt in sein weißes Laken. Und auch wenn Aschenbach ihn nicht betrachtete, vergaß er fast niemals, dass jener dort lag.
Aber trotz seiner ausgeprägten homoerotischen Neigungen verliebt sich Thomas Mann in eine Münchnerin aus reichem Hause. 1905 heiratet er Katja Pringsheim. Das Leben mit ihr und den gemeinsamen 6 Kindern gibt ihm, dem Zauberer, wie sie ihn nennen, einerseits die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Andererseits hindert ihn der Trubel im Haus oft am Schreiben. Wenn es ganz schlimm wird, dreht er eben das Grammophon auf, um seinen Lieblingskomponisten Richard Wagner zu hören. Paul Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. In der großbürgerlichen Kaufmannsvilla mangelt es ihm und seinen Geschwistern an nichts. Nach dem Tod des Vaters, Thomas ist 16, zieht die Mutter mit den jüngeren Geschwistern nach München. Thomas bleibt in Lübeck, um noch ein Schuljahr nachzuholen. Das Abitur macht er nicht. 1901, erst 26, erscheint sein erster Roman, Die Buddenbrooks.
Ich glaubte nicht, dass ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.
Einige Hafenarbeiter, die im Dienste des Konsuls standen, nahmen ihre Mützen ab. Man machte sich aufmerksam, stieß sich in die Seiten und sagte gedämpft, das Konsul Buddenbrook.
Für die Geschichte über den Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie, der in seiner Heimatstadt für einen Skandal sorgt, bekommt Thomas Mann den Nobelpreis. Aber er schreibt nicht nur brillante, elegante und sehr unterhaltsame Literatur, er veröffentlicht auch politische Schriften. 1918 wettert er noch mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen mit patriotischem Eifer gegen den Demokratismus. Empört sich dann aber über die kulturzerstörerische und menschenverachtende Barbarei der Nationalsozialisten. 1933 emigriert er in die Schweiz, 1938 in die USA. Von hier wendet er sich während des Zweiten Weltkriegs in Radioansprachen an die deutschen Hörer.
Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Nach der Kapitulation kommt Thomas Mann 1949 nach Frankfurt und Weimar, wo er den Goethe-Nationalpreis bekommt. Er wird aber nicht nur bejubelt, sondern wegen seiner Belehrungen aus dem fernen Amerika auch angefeindet. Im August 1955, also kurz nach seinem 80. Geburtstag, stirbt Thomas Mann in Zürich, wo er und Katja seit 1952 lebten. Geboren wurde der mannigfaltige Magier, der Schriftsteller, politische Denker, der zerrissene Mensch, der Mann mit den vielen Facetten, dem man in dieser kurzen Zeit kaum gerecht werden kann, heute vor 150 Jahren.
Der Stichtag war das von Katrin Krämer.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und deutschen Fußballerinnen, die rund einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt haben. Die DFB-Frauen haben im Bremer Weserstadion das Nations League-Spiel gegen die Niederlande souverän gewinnen können. Tabea Kunze war als Reporterin live vor Ort.
Knapp 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Weserstadion sprangen begeistert auf, immer wieder bei den Aktionen der deutschen Mannschaft, die schon zur Pause mit 3:0 in Führung lagen. In der 9. Minute Linda Dallmann mit dem frühen 1:0 aus 11 Metern. Schüller erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0 und Linda in der 45. Minute nach einem tollen Spielzug zum 3:0 erfolgreich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schüller noch einmal auf 4:0. Die deutschen Fußballerinnen in allen Belangen dominant und überzeugend gegen schwache Niederländerinnen. Sie holen sich Platz 1 in der Nations League und werden damit beim Finalturnier im Herbst antreten.
Vom Bremer Weserstadion gucken wir nun auf eine Bremer Turnerin, die bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig herausragende Wettkämpfe zeigt. Carina Schönmeier hat Gold am Sprung geholt. Frage an unseren Reporter Florian Winkler, hat der Deutsche Turnerbund denn nun einen neuen Star?
Also zumindest ist die 19-Jährige aus Bremen da auf einem richtig guten Weg dahin. Das ist ihre dritte Medaille, ihr zweiter Titel bei dieser Heim-Europameisterschaft und das haben ihr die wenigsten wirklich zugetraut. Dazu kommt eine unglaublich sympathische Art, die ist so offen. Die ist nur am Strahlen, diese Carina Schönmeier. Trainiert ja in Chemnitz, also ist auch unheimlich ehrgeizig, total fokussiert, aber hat immer wieder Zeit. Blicke ins Publikum, eine Reaktion, ein Winken. Und sie genießt das hier einfach in vollen Zügen, diesen Wettbewerb, diese Heim-Europameisterschaft. Und wie gesagt, zwei Titel, einmal Silber noch dazu mit dem Team. Also da wird einiges auf sie zukommen. Und ihre Art, wie man auch mit den Turnfans, vor allem mit den Jüngeren umgeht, da hat sie großes Potenzial, so einen neuen Turnstar möglicherweise zu werden in Deutschland. Also wir haben lange drauf gewartet. Carina Schönmeier hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.
Bei den French Open der Tennisprofis ist die deutsche Nummer 2 Daniel Altmaier zum zweiten Mal nach 2020 ins Achtelfinale eingezogen. Altmaier hat in der dritten Runde ein schwieriges Match gegen einen körperlich angeschlagenen Gegner Medjedovic aus Serbien in 4 Sätzen überstanden. Der Deutsche ist entsprechend erleichtert über seinen Sieg, aber geht es nach ihm, kann es gern noch viel weitergehen in Paris.
Nee, natürlich, extrem, extrem happy, aber wie schon gesagt, wie schon erwähnt, ich will hier einige Jahre Top-Tennis zeigen und was Großes erreichen. Mein Ziel als Kind ist hier, die Trophäe hochzuhalten und von daher werde ich da alles tun in meinem Leben, um das möglich zu machen.
Erstmal muss er nun aber im Achtelfinale den US-Amerikaner Francis Tiafoe besiegen. Auch Alexander Zverev will ins Achtelfinale der French Open. Dazu muss er den Turniersieger von Hamburg Flavio Corbolli aus Italien bezwingen. Apropos Italien, der Giro d'Italia neigt sich so langsam dem Ende. Auf der 18. Etappe konnte ja bei der Italien-Rundfahrt Nico Denz den ersten deutschen Tagessieg einfahren. Einen Tag später nun stand die Königsetappe auf dem Plan. Wie sie ausgegangen ist, verrät uns Holger Gerska.
Geplant war für diese Königsetappe mit über 5000 Höhenmetern ein dramatischer Schlagabtausch der Besten in der Gesamtwertung mit einer möglichen Entscheidung dieses Giro am drittletzten Tag. Herausgekommen ist aber eine lange weitgehend ereignisarme Etappe in den Alpen ohne konsequente Attacken auf das rosa Spitzenreitertrikot des Mexikaners Isaac del Toro. Offensichtlich sind die meisten von 3 Wochen Italien-Rundfahrt so müde, dass sie sich auf die letzte Bergetappe am Samstag konzentrieren müssen. Der aktuell zweitplatzierte Richard Carapaz aus Ecuador versuchte es 8 Kilometer vor dem Ziel, aber es war schon zu flach, um del Toro noch in Schwierigkeiten zu bringen. Die beiden belegten hinter dem überraschenden Etappensieger Nicolas Prudhomme aus Frankreich die Plätze 2 und 3.
Die 20. Etappe hält für die Radprofis nach knapp 3 Wochen noch einmal über 4500 Höhenmeter bereit.
Ina Kast war das mit dem Sport. Und gleich nach den Nachrichten um 3.30 Uhr geht's hier weiter in der Infonacht, dann mit unserem Podcast Streitkräfte und Strategien vom NDR. Heute beschäftigt er sich unter anderem mit Putins Verhandlungsstrategie. Und danach gibt's wie immer gegen Ende der Sendestunde unsere Standpunkte aus deutschen Medien. Bleiben Sie gern dabei.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Miller, sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zu Recht gestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
US-Präsident Trump hat eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahlimporte angekündigt. Die Aufschläge sollen von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts verdoppelt werden. In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Pennsylvania sagte er, die zusätzlichen Gebühren würden die amerikanische Industrie stärken. Zölle sei sein absolutes Lieblingswort. Zuletzt hat ein Gericht in den USA allgemeine Strafzölle auf Waren wieder in Kraft gesetzt. Eine niedrigere Instanz hatte zuvor entschieden, dass die Einführung der Zölle nicht zulässig ist. Bundesbauministerin Huberts will erreichen, dass schneller gebaut wird. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, derzeit dauere es in einer Stadt etwa 5 Jahre, bis ein Bebauungsplan vorliegt. Durch eine Abweichung vom Verfahren solle dies auf 2 Monate verkürzt werden. Praktisch gebe man den Kommunen eine Brechstange in die Hand. Umweltschutz müsse mitgedacht werden, aber nicht jeder Vogel dürfe ein Wohngebiet blockieren, so Huberts. Es gehe bei den Plänen aber nicht nur um Neubau, sondern auch um Nachverdichtung und Aufstockung. Heftige Gefechte im Gazastreifen behindern nach Angaben der Vereinten Nationen die Verteilung von Hilfsgütern. Demnach konnten Partner der UNO zuletzt nur 5 Lastwagenladungen auf der palästinensischen Seite des Grenzübergangs Kerem Shalom abholen. Die übrigen 60 Lastwagen hätten wegen heftiger Kampfhandlungen in dem Gebiet umkehren müssen. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, man habe den Vereinten Nationen logistische Hilfe angeboten. Anderen Organisationen sei es sehr wohl gelungen, Hilfslieferungen entgegenzunehmen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter. Abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft, örtlich Unwetter 18 bis 28 Grad. Am Montag oft sonnig, regional Schauer und Gewitter 16 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A9 Halle Leipzig Richtung Berlin ist zwischen Schkeuditzer Kreuz und Wiedemar nach einem LKW-Unfall gesperrt. Und die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Und die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Willkommen. Trotz einer bislang fehlenden Zusage aus Kiew will die russische Regierung am kommenden Montag eine Delegation zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs nach Istanbul schicken. Der Leiter der ukrainischen Delegation sagte, man sei nicht gegen ein Treffen, wolle aber vorher das russische Positionspapier sehen, von dem in den vergangenen Tagen so oft die Rede gewesen ist. Die von Russland geplanten Gespräche sind auch ein Thema in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien jetzt. Heute mit Anna Engelke, Stefan Niemann und Kai Küstner.
Die Geschichte verzeiht weder Zögern noch Zaudern. Unser Auftrag heißt europäische Unabhängigkeit.
Diese mahnenden Worte sprach Ursula von der Leyen diesen Donnerstag bei der Verleihung des Karlspreises, den sie in Aachen empfing. Noch in diesem Jahrzehnt prophezeite die EU-Kommissionschefin, werde sich eine neue internationale Ordnung herausschälen. bei deren Entstehen Europa wahlweise, und das sind jetzt eher meine Worte, zusehen oder diese dann doch mitgestalten und prägen könne. Diagnosen wie die eben gehörte der EU-Kommissionschefin, dass Europa sich beeilen muss beim auf die eigenen Füße stellen, kennen wir ja ehrlich gesagt seit Trump 1, seit seiner ersten Amtszeit, seit nunmehr also fast 10 Jahren. Da seitdem kaum etwas passiert ist, bleiben wir weiter skeptisch, Stefan. Aber ein paar Dinge haben sich ja zuletzt doch verändert und beschleunigt. Bis zu 800 Milliarden Euro will die Europäische Union in den kommenden Jahren für die Verteidigung bereitstellen. Und Deutschland scheint sich entschieden zu haben, dabei vom Fahrersitz aus nicht mehr vom Rücksitz aus mitzuwirken. Auffällig, wie stark zum Beispiel Kiew die Nähe Berlins in letzter Zeit sucht, jetzt wo Washington auszufallen droht. Diese Woche war der ukrainische Präsident Zelensky zu Gast bei Bundeskanzler Friedrich Merz, nachdem der ja gerade mal 3 Wochen zuvor die Ukraine besucht hatte. Vielleicht die wichtigste Botschaft dieses Besuchs: Deutschland wird die Ukraine bei der Herstellung weitreichender Waffen unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
So wahnsinnig stark haben sich ja Merz und Zelensky bei der gemeinsamen Pressekonferenz nicht in die Karten schauen lassen, was da genau wann wo produziert wird. Aber immerhin wissen wir jetzt, was Merz mit seinem Satz von Anfang dieser Woche meinte, dass es nämlich keine Reichweitenbeschränkungen für diese Art von Waffen mehr geben werde, denn Deutschland hatte ja nichts geliefert, was in diese Kategorie weitreichend fiel. Was genau, Stefan, lässt sich über diese geplante Produktion trotzdem sagen, trotz der Schmallippigkeit?
Ja, nicht viel. Aus nachvollziehbaren Gründen hatte sich Zelensky ja zu diesem Thema keine Details entlocken lassen, aber es ist kein Geheimnis. Die Ukraine will künftig stärker auf die eigene Rüstungsindustrie setzen, mit europäischen Partnern wie Deutschland. Das von Russland überfallene Land braucht Angriffsdrohnen und Abfangjäger, Marschflugkörper und ballistische Systeme. Wobei und womit Deutschland jetzt schon konkret hilft, wollten Merz und Zelensky aber nicht sagen. Aber es geht wohl zunächst weiterhin um bereits in den ukrainischen Streitkräften eingeführte Systeme, die den Vorteil haben, dass da keine zusätzliche Ausbildung notwendig wäre.
Und weiter im Raum wabert ja das Thema Taurus. Da haben wir in der vergangenen Sendung schon drüber geredet. Und genau da, nämlich im Raum, dürfte es auch noch ein bisschen weiter wabern. Das war ja gleich die erste Frage, die eine Kollegin bei der Pressekonferenz stellte. Und Merz musste leise lächeln, als diese Frage kam. Wie aus dem Zelensky-Lager hinterher zu erfahren war, wurde das Thema durchaus besprochen. Aber es gibt weiter keine Entscheidung, nachdem sich Merz ja vor der Bundestagswahl so angehört hatte, als brauche die Ukraine diese Marschflugkörper zwingend, ist er jetzt doch deutlich zurückhaltender geworden. Jenseits dessen bleibt es bei dem Versprechen, die militärische Unterstützung der Ukraine nicht nur fortzusetzen, sondern auszubauen. Die Nord Stream 2 Gaspipeline nach Russland nicht in Betrieb zu nehmen, das vielleicht auch ein Signal in die eigene Partei hinein von Friedrich Merz, und die Ankündigung, finanziell für einen großen Teil der Starlink-Abdeckung aufzukommen, also des militärisch so wichtigen Satellitennetzwerks von Elon Musk.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
So suchte der Bundeskanzler Vorwürfen zu begegnen, Deutschland und die Europäer würden nicht genug Druck auf Putin ausüben, womit wir schon beim Thema Diplomatie wären. Genau darüber hat unsere Kollegin Anna Engelke in Berlin mit dem Militärökonomen Markus Kolb sprechen können. Und übrigens auch über die heraufziehende Neuordnung internationaler Beziehungen, womit wir wieder bei der ja am Anfang gehörten EU-Kommissionschefin wären. Stefan, wir beide reden gleich auch über Verhandlungen und über das Zögern von US-Präsident Trump, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, weil er die Gespräche nicht gefährden will. Aber erstmal guckst du, wie wir das gewohnt sind, auf die militärische Lage, die ja für diese Diplomatie ebenfalls durchaus entscheidend ist.
Dramatische Veränderungen an der Front gibt es nicht. Russische Truppen rücken weiter vor in der Nähe von Kupjansk, Borowa, Lyman und Pokrovsk und im Norden des Oblasts Charkiw. Interessant finde ich Berichte, denen zufolge die Angreifer in diesem Frontabschnitt wegen der Bedrohung durch ukrainische Kampfdrohnen jetzt vermehrt auf Motorräder und Quads zurückgreifen, die schneller und wendiger sind als viele gepanzerte Fahrzeuge. Was allerdings zur Folge hat, dass die russischen Soldaten, kann man sich vorstellen, die feindlichen Drohnen aufgrund des eigenen Motorenlärms kaum noch hören können.
Es ging ja in früheren Sendungen, Stefan, immer mal wieder verstärkt um die Region Sumy und die gleichnamige Großstadt. Vielleicht erklärst du nochmal, warum ist dieses Gebiet so wichtig eigentlich?
Na, weil es direkt gegenüber der russischen Grenzregion Kursk liegt, also strategisch äußerst bedeutsam, aber eben auch gefährdet ist. In Kiew wächst derzeit offenbar die Sorge, Russland habe in der fast vollständig zurückeroberten Region Kursk inzwischen ausreichend viele Truppen zusammengezogen, um die ukrainische Sumy-Oblast noch weit massiver anzugreifen. Präsident Selenskyj vermutet offenbar, Putin wolle mit bis zu 50.000 russischen Soldaten im Raum Sumy eine 10 Kilometer tiefe Pufferzone zwischen Russland und der Ukraine schaffen.
Dann gucken wir nochmal, Stefan, auf das Thema Friedensbemühungen. Wie angekündigt, jetzt soll ja am Montag eine weitere Runde direkter Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation stattfinden, wiederum in Istanbul. Beim letzten Mal kam dabei immerhin dieser große Gefangenenaustausch zustande, aber sonst eigentlich eher gar nichts. Womit ist diesmal zu rechnen aus deiner Sicht?
Also der türkische Gastgeber Erdogan hat die Kriegsparteien eindringlich ermahnt und gesagt, das Löschen dieses riesigen Feuers in unserer Region ist eine humanitäre Pflicht. Aber ich würde die Erwartung ehrlich gesagt nicht zu hoch hängen, aus vielen Gründen. Erstens schickt Putin dieselbe Verhandlungstruppe, die beim Treffen am 16. Mai die ukrainischen Vertreter ja unverhohlen direkt bedroht hatte. Wir erinnern uns. Zweitens verlautet aus dem Kreml stets, es müssten so wörtlich alle Aspekte einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise betrachtet werden. Wir kennen ja diese Formel, sie bedeutet, dass Putin an seinen Kriegszielen festhält. Und drittens, Kai, mauert Moskau weiterhin, was sein angekündigtes Memorandum betrifft. Dazu sagt Präsident Volodymyr Selenskyj:
Навіть так зване меморандум, який вони обіцяли.
Selbst das sogenannte Memorandum, das Sie versprochen und scheinbar mehr als eine Woche lang vorbereitet haben, hat noch niemand gesehen. Die Ukraine hat es nicht erhalten. Unsere Partner haben es nicht erhalten. Selbst die Türkei, die das erste Treffen ausgerichtet hat, hat die neue Agenda nicht erhalten. Und das trotz gegenteiliger Versprechungen gegenüber den USA, gegenüber Präsident Trump. Eine weitere Täuschung durch Russland.
Präsident Trump, черговий російський обман.
Also, in Kiew will man erst die russischen Bedingungen für die Einstellung eines Krieges sehen, um zu entscheiden, ob auf der Grundlage Gespräche überhaupt sinnvoll sind. Volodymyr Selenskyj warnt davor, sich von den Russen erneut hinhalten zu lassen. Und seine Forderung, das Memorandum sofort zu übergeben, nannte Kreml-Sprecher Peskow nicht konstruktiv. Das klingt nicht nach vertrauensbildenden Maßnahmen aus Moskau und schon gar nicht nach Fortschritt, Kai.
Bei seinem Deutschlandbesuch hat ja der ukrainische Präsident Selenskyj deshalb auch fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, es fehle der internationale Druck auf Russland für ein Ende des Angriffskriegs. Das geht, Stefan, an wessen Adresse aus deiner Sicht vor allem?
Na, vor allem an den Mann im Weißen Haus. Wenig überraschend, Selenskyj ist übrigens genau wie die Europäer tief enttäuscht, dass der US-Präsident keine härteren Sanktionen gegen Russland verhängen will. Offiziell, um die Verhandlungen nicht zu vermasseln, wie Trump es so schön formulierte. Und viele diesseits des Atlantiks halten das für einen schweren Fehler. In Kiew wird aber auch registriert, dass sich China und viele Staaten des globalen Südens in Sachen Druck auf Moskau ebenfalls weiter auffällig zurückhalten. Was Putin natürlich hilft, Russlands Kriegswirtschaft weiter unter Dampf zu halten.
Und damit, Stefan, erstmal danke für diesen ausführlichen Überblick. Können wir beide, auch weil es thematisch hier sehr gut passt, eigentlich ohne weitere Verzögerung an Anna Engelke ins Hauptstadtstudio nach Berlin weitergeben.
Wie geht es weiter in der Ukraine und warum ordnet dieser Krieg die Welt neu? Über diese Fragen kann ich mit jemandem sprechen, mit dem ich mich schon seit längerem verabreden möchte, weil mich seine Expertise interessiert. Und damit bin ich nicht allein. Uns haben in der Vergangenheit immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern erreicht, die vorgeschlagen haben, ihn doch mal einzuladen. Mein heutiger Gast ist Militärökonom in der Schweiz an der Militärakademie der ETH Zürich und er unterrichtet dort angehende Offiziere der Schweizer Armee. Er beobachtet den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehr genau. Es ist Markus Kolb und er stellt hier in Berlin sein neues Buch vor. Der Titel Spurwechsel, die neue Weltordnung nach Russlands Krieg. Ich freue mich, dass Markus Kolb jetzt bei mir im ARD Hauptstadtstudio ist. Herzlich willkommen, Herr Kolb.
Hallo, grüße Sie.
Herr Kolb, es gibt so einen Standardsatz, wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht und der lautet, jeder Krieg muss mit Verhandlungen enden. Sie bezeichnen diesen Satz in Ihrem Buch als weit verbreiteten westlichen Irrglaube. Warum?
Ja, das ist etwas, das man sich vermehrt einredet, ich sage mal, in gewissen Milieus. Es entspricht aber weder den empirischen Fakten, noch entspricht es den Fakten dieses Krieges insgesamt. Zwei einfache Beispiele. Der Erste Weltkrieg endete nicht durch Verhandlungen, der Zweite ebenso wenig. Und ich denke, diejenigen, die immer dieses Wort Verhandlungen im Mund führen, da muss man sehr genau hinschauen, was sie damit eigentlich meinen. Und wenn sie das so ein bisschen dekonstruieren, dieses Wort Verhandlungen, dann merken sie sehr schnell, dass es darum geht, von der Ukraine Zugeständnisse zu erwarten. Und das ist eigentlich ein Rückfall in, ich nenne das meistens so Gutsherrenart. Ja, also das müssen Sie sich mal überlegen. Das angegriffene Opfer wird also aufgefordert, jetzt verhandelt doch endlich, damit dieser schreckliche Krieg aufhört. Ja, und wenn Sie das so dekonstruieren, dann merken Sie, das sagt mehr etwas aus über die deutschen Milieus, also über die Ukraine oder über Russland. Und das ist etwas, was für diesen Krieg, glaube ich, ganz, ganz speziell ist, dass es nämlich um weit mehr geht als um Russland oder um die Ukraine, sondern dass dieser Krieg sozusagen die Deutschlandfrage stellt und die deutschen Milieus auf sich selbst zurückwirft.
Verhandlungen, auch die russische Seite nimmt dieses Wort in den Mund, nimmt sie sehr gerne in den Mund und hat jetzt zu weiteren Gesprächen eingeladen, die ukrainische Seite für diesen Montag in Istanbul. Ihrer Ansicht nach wollen die Russen verhandeln?
Nein, das sind Scheinverhandlungen und es überrascht mich auch nicht, dass Russland das macht. Das entspricht der gängigen tschechistischen Taktik, die ich von Putin auch gar nicht anders erwarten würde. Ich habe durchaus Respekt für das tschechistische Handwerk, das dahinter liegt. Also da merken Sie, das ist ein mit allen Wassern gewaschener, trainierter Geheimdienstler, der ganz genau weiß, was er da macht, der ganz genau weiß, wie er die Parteien vorführen kann, der versucht, für sich selber taktische Vorteile zu gewinnen. Aber Russland wird erst dann an den Verhandlungstisch treten mit ernsthaften Absichten, wenn es vor der Perspektive steht, den Krieg zu verlieren.
Also das wäre auch, wenn man fragt, was ist nötig, damit dieser Krieg tatsächlich endet, ist letztendlich, dass Russland kurz davor steht, diesen Krieg zu verlieren.
Also was nötig ist, ist militärischer Druck, der das glaubwürdig in Aussicht stellt. Das heißt also, natürlich kann Russland weiterkämpfen, bis ihm die Reserven und die Ressourcen ausgehen, aber dann ist eben Endstation. Ich glaube nicht, dass Putin so irrational ist, dass er das tatsächlich tun wird. Ich glaube aber auch, dass er im Moment noch denkt, dass seine Reserven und seine Durchhaltefähigkeit größer sind als die politische Bereitschaft des Westens.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass Putin eigentlich nur mit permanentem Krieg existieren könne. Und der Krieg habe sich zum neuen Normal entwickelt und sei ein unverzichtbarer Stabilisator. Nach der Logik dürfte Putin ja diesen Krieg nicht beenden, oder?
Ja, da sprechen Sie etwas Wahres sehr gelassen aus. Also ein ganzer Abschnitt in meinem Buch Spurwechsel heißt tatsächlich Stabilisator. Und da führe ich genau dieses Argument. Das ist etwas, glaube ich, das viele in der zeitgenössischen Debatte nicht verstehen, dass das heutige Russland, insbesondere das putinistische Russland, etwas völlig anderes ist als die Sowjetunion. Und nicht verstehen, dass Putin Russland sozusagen mit dem Krieg ein völlig neues Existenz- und Geschäftsmodell gegeben hat. Und dieses Geschäftsmodell, das beruht sehr stark auf dem konstruierten Gegensatz wir gegen sie. Und damit kann er alle möglichen alten Propagandaerzählungen wiederbeleben. Mütterchen Russland sei bedroht, die Krim-Tataren kommen wieder vorbei oder die Faschisten oder wie auch immer. Die Gegenpartei ist austauschbar. Aber mit diesem Bedrohungsszenario schafft er es natürlich einerseits gesellschaftliche Repression durchzusetzen und andererseits natürlich mit der Kriegswirtschaft, die ja also wirklich rein keynesianische Wirtschaftspolitik ist, gibt es eigentlich gar kein anderes Modell mehr. Die zivile russische Wirtschaft ist mittlerweile in der Rezession. Und das, was Russland eigentlich am Laufen hält, ist die Kriegsproduktion.
Wir haben ja von den Diensten der NATO-Staaten die Nachricht bekommen oder die Einschätzung bekommen, dass Russland bis 2029 theoretisch in der Lage sein könnte, einen NATO-Staat anzugreifen. Also damit zum einen den Scheinriese und zum anderen aber die NATO mit einer ziemlich handfesten Einschätzung, wonach sich ja zum Beispiel auch die Bundesregierung hier richtet. Wie passt das zusammen?
Naja, ganz einfach. Es liegt vielleicht weniger an der russischen Stärke, sondern vielmehr an der europäischen Schwäche. Also wir müssen ja denken, dass wir uns in Europa 30 Jahre lang freiwillig abgerüstet haben, während Russland das nicht getan hat. Wenn Sie angucken, den Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, der beschreibt ja das Vertragsgebiet bis und mit Uralgebirge. So, was macht man? Natürlich, man lagert das Material östlich des Ural ein, völlig vertragskonform, und von da wird es heute rausgezogen, also aus den ehemaligen sowjetischen Lagern in die Ukraine. Und es klingt jetzt zynisch, aber man muss wirklich sagen, zum Glück hält die Ukraine im Moment die Knochen hin für Europa. Weil solange das russische Material sich abnutzt in den Kampfhandlungen, solange geht mehr russisches Material unter, als Russland produzieren kann. Aber sollte der Krieg irgendwann enden, dann geht natürlich alles, was noch in den russischen Lagern sein sollte, und ebenso die russische Neuproduktion, in den Aufbau einer neuen Armee. Und wenn Sie jetzt überlegen, Russland kann bei der derzeitigen Rate etwa einen Kampfpanzer pro Tag fertigen oder so weit instand setzen, dass er einsatzfähig ist, und je nachdem, was Sie angucken, so ein bis zwei gepanzerte Fahrzeuge am Tag. Das heißt, wenn Sie das hochrechnen, ein Jahr mal 365, 5 Jahre, 8 Jahre, ne, da merken Sie, also da bekommen Sie ohne weiteres eine Invasionsarmee wieder zustande, so wie sie 22 in die Ukraine eingerückt ist. Und wenn Sie das an der richtigen Stelle konzentrieren, gut, es gibt ja manche, die sagen, vielleicht im Baltikum, ich würde sagen, also diese nassen Wiesen überall im Baltikum sind für Panzervorstöße, ja, muss man ein bisschen gucken, aber numerisch kommt das durchaus hin und das ist durchaus realistisch. Also Christopher Cavoli zum Beispiel, der alliierte Oberkommandeur, der hält das für absolut realistisch, der glaubt absolut daran. Und ich würde sagen, es ist definitiv etwas, womit man rechnen muss. Wir werden es jetzt im Herbst sehen, Herbst 25 ist ja wieder Sapat. Da kann man dann mal schauen.
Das Manöver der russischen Armee.
Genau.
Sapat heißt Westen.
Richtig. Und dann kann man schauen, wie groß dieser Aufmarsch werden wird. Ich würde sagen, allzu groß nicht, weil Russland dann immer noch wahrscheinlich in der Ukraine gebunden ist. Aber ich denke nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass das heutige Russland wieder expansive Absichten hat.
Nun war ja der ukrainische Präsident Selenskyj diese Woche hier in Berlin zu Besuch bei Friedrich Merz. Und die Bundesregierung schlägt jetzt vor oder hat angekündigt, einen größeren Millionenbetrag in ukrainische Waffenproduktion zu investieren und zu sagen, wir unterstützen Rüstungsproduktion, weitreichende Waffenproduktion beziehungsweise Entwicklung in der Ukraine. Und daraufhin hat es ja von Putin beziehungsweise vom Kreml diesen Hinweis gegeben, wir sind zum zweiten Gespräch bereit. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Naja, Sie wissen ja, man sollte dem Kreml nie irgendwas glauben, bevor es nicht offiziell dementiert wird. Also solange Putin noch sagt, wir sind gesprächsbereit, glaube ich, sind das die üblichen Scheinverhandlungen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für den Westen ist jetzt zumindest kurzfristig der wesentliche Punkt, dass die Ukraine als Staat erhalten bleibt. Wo ihre Grenze dann läuft, beziehungsweise ob der Krieg jemals endet, das ist völlig offen. Für mich ist die Frage eigentlich, wo ist die Hauptkampflinie? Also wo kommt der Krieg zumindest temporär zum Stehen? Und zwar in dem Sinne, dass die Russen einfach nicht mehr weiterkommen. So wie sie es jetzt im Moment sehen, selbst an den schwer umkämpften Sektoren, die Russen greifen laufend an, auch mit enormen Material- und Personalverlusten, kommen aber trotzdem nicht durch. Und für den Westen ist das im Moment das kurzfristige Ziel, also die Ukraine quasi sowohl militärisch, aber natürlich auch wirtschaftlich in eine Position zu versetzen, wo sie die Front halten kann. Und natürlich ist das auch wirtschaftlich attraktiv. Also es gibt beispielsweise schon ein Joint Venture von Rheinmetall und UDI, also Ukrainian Defense Industries. Und das ist eigentlich eine lustige Anekdote. Die hießen früher Ukroboronprom. Ukrainskoje oboronje promyshlenie. Das kann natürlich niemand aussprechen. Also ukrainische Verteidigungsindustrie, deswegen haben sie sich umfirmiert in UDI. Also das ist vielleicht so ein kleiner symbolischer Schritt, aber daran merken Sie schon einen gewissen Verwestlichungsprozess oder einen gewissen Prozess, der sagt, wir müssen uns an diese westlichen Strukturen anbinden, damit wir wirtschaftlich und militärisch sozusagen langfristig durchhaltefähig werden. Und dem Westen verkauft man das natürlich und sagt, ihr könnt bei uns rein, ihr könnt investieren, ihr könnt mit uns zusammen Technologie entwickeln. Viele interessieren sich für ukrainische Drohnentechnologie, einfach weil die im Moment sich unter Kriegsbedingungen bewähren muss. Und ich denke schon, dass das für beide Seiten ein attraktiver Pfad ist.
Eine Frage zum Schluss. Wie lange kann Russland denn diesen Krieg gegen die Ukraine noch führen?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wen Sie fragen. Also es gibt verschiedene.
Ich frage Sie.
Ja, ja. Und ich sage dann immer, es gibt verschiedene Prognosen oder verschiedene Analytiker, die versuchen, das auszurechnen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Fragen, weil die natürlich spekulativ sind. Wir kennen nicht alle Materialbestände aller sowjetischen Lager und vor allem ist es auf den Satellitenfotos nicht immer leicht zu schließen, wenn Sie jetzt ein System sehen, ist das noch einsatzfähig? Also nur weil das System da herumsteht, heißt das ja noch lange nicht, dass es jetzt fährt oder dass es kampffähig ist. Deswegen muss man da vorsichtig sein, zu sagen, ein System, das ich auf dem Foto sehe, ist ein System, das jetzt auf die Eisenbahn und kann und in die Ukraine. Aber wenn Sie da die Bandbreite der verschiedenen Prognosen anschauen, die sagen so zwischen Anfang 26 und Ende 27 sind die sowjetischen Materialreserven vollständig leer. Und ab dann wird Russland zurückgeworfen auf seine eigentliche Neuproduktion. Das heißt also das, was es in den drei großen Panzerwerken, die es in Russland gibt, noch neu produzieren kann, das ist aber dann natürlich deutlich weniger. Und ich denke, das wird für Russland ein großer Moment der Wahrheit sein, wo man dann merkt, wenn die Reserven weg sind, und wenn alles weg ist und wenn die zivile Wirtschaft in der Rezession ist und die Menschen zunehmend einfach von der Front verschluckt werden und nicht wiederkommen, dann werden wir sehen, wozu ihr wirtschaftlich wirklich in der Lage seid. Und ich glaube, das wird dann ein großes Moment der Ernüchterung geben.
Das Gespräch mit Markus Kolb geht noch weiter. Wenn Sie unsere gesamte Unterhaltung hören möchten, dann laden Sie sich doch die Podcast-Version von Streitkräfte und Strategien runter, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Und das war die neueste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Standpunkte. Der Gletscherabbruch in der Schweiz hat ein Dorf unter Geröll und Eis begraben. Befürchtete Überflutungen oder auch weitere Lawinen sind bisher nicht eingetreten. Während die Gefahr aber noch nicht gebannt ist, wird schon vielfach über die möglichen Ursachen und die Konsequenzen diskutiert. So schreibt etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung von einer Katastrophe mit Ansage.
Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Dieses einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist zumindest schwierig. Unbestritten ist aber, dass der Klimawandel Hochgebirge wie die Alpen massiv verändert und für den Menschen gefährlicher macht. Der Vorfall in Blatten zeigt, wie sehr die Berge schon jetzt in Bewegung sind. Nachzuvollziehen, wie es zu dem Bergsturz kommen konnte und wie groß der Einfluss des Klimawandels dabei war, kann helfen, die Veränderungen im Gebirge besser zu verstehen.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt das Ereignis in der Schweiz zum Anlass, auf Naturkatastrophen wie etwa Überschwemmungen in Deutschland zu schauen und das Problem, dass viele Hausbesitzer in solchen Fällen nicht versichert sind. Die Bundesregierung will das ändern und eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einführen. Die NOZ ist dafür.
Was früher als Jahrhundertereignis galt, ist heute Normalität. Und diese Normalität wird teurer. Für alle. Noch immer ist fast die Hälfte aller Häuser in Deutschland nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert. Also gegen Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche. Wer unversichert ist, bekommt meist trotzdem Hilfe. Vom Staat, also von den Steuerzahlern. Der Klimawandel ist keine Debatte. Er ist Realität. Der nächste Großschadenfall ist vorprogrammiert. Was wir brauchen, ist kein Mitgefühl im Nachhinein, sondern politisches Handeln im Voraus. Andernfalls zahlen alle für das Risiko einiger.
Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Versicherer, die einer Versicherungspflicht ablehnend gegenüberstehen.
Sie interpretieren die Regelung lieber so. Sie müssen eine Elementarschadendeckung anbieten, aber die Hausbesitzer können das Angebot ablehnen. Die Bundesregierung sollte sich darauf nicht einlassen. In anderen EU-Ländern klappt eine solche Pflichtversicherung gut. Die deutschen Versicherer befürchten aber, dass dann die Prävention unterbleibt und mehr in Flussnähe gebaut wird. Das Problem könnten Bund und Länder mit klaren Planungsregeln in den Griff bekommen. Das Argument zieht nicht.
Das waren unsere Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Laura Jahnke. Und die Standpunkte gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter in der ARD Infonacht. Wir blicken dann noch einmal auf den Gletschersturz im Wallis und haben ein Interview über die Ursachen dieses Unglücks im Programm. Bleiben Sie gern dabei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts begrüßt, wonach hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abgeschoben werden dürfen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, der Supreme Court habe die Entscheidungen unterer Instanzen zurechtgestoppt. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz wird das Risiko einer Flutwelle allmählich kleiner. Aus dem See hinter dem Schuttkegel fließe nach und nach Wasser ab, teilte der regionale Führungsstab im Lötschental mit. Daher rechne man nicht mehr mit einem unkontrollierten Wasserdurchbruch. Am Mittwoch hatte eine gigantische Eisfels- und Gerölllawine das Dorf Blatten im Kanton Wallis fast vollständig verschüttet. Die rund 300 Einwohner waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Ein Mensch wird vermisst. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League-Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hineingefunden hat. Die deutsche Mannschaft hat damit das Final Four der Nations League Ende des Jahres erreicht und sich 5 Wochen vor dem ersten EM-Spiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz sehr viel Selbstvertrauen